so Abschnitt für Abschnitt beschäftigen, die ersten beiden Vers, 22 und 23. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm an das andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und dort zu beten. Und am Abend war er dort allein. Jesus triebt seine Jünger, er verjagt sie förmlich. Das hätte es noch nie gegeben. Wenn Jesus ins Gebet gegangen ist, hätte er immer mindestens zwei von seinen Jüngern mitgenommen. Er hat sie mitgenommen und so können wir zum Beispiel im Lukas 9 lesen, da steht es. Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Wie kommt's, dass Jesus jetzt wird allein sein? Man kann es vielleicht erklären, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was vorgängig im Kapitel passiert. Im Vorfeld von dieser Geschichte. Man hat ihm gerade gesagt, dass Johannes, der Täufer, ist hingerichtet worden. Johannes ist der, der ihm den Weg bereitet hat, der auf ihn hingewiesen hat, der ihn getauft hat. Er war aber auch Jesus sein Cousin. Also traurig er nicht nur um einen Freund, sondern auch um ein Familienmitglied. Und er hat jetzt endlich nach all diesen Zeit, wo er Wunder getan hat, wo er mit den Menschen geheilt hat, wo er unterwegs war, er hat einfach mal einen Moment, weil er allein sein und mit seinem Vater reden. Aber vielleicht hat er ja auch schon ein bisschen in dem, was dem Johannes passiert ist, gesehen, was auf ihn eines Tages wird zukommen. Das Volk hat das allerdings mitbekommen und ist um den See gelaufen. Und wo dann auf der anderen Seeseite angekommen sind, die Jünger und Jesus, ist das Volk rum gewesen. Wir lesen im Vers 13 und 14. Als Jesus das hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß. Jesus stieg aus, sah die große Menge und sie jammerte ihn und er heilte alle ihre Kranken. Jesus hat das Volk gesehen und es heißt, er ist tief bewegt gewesen. Man könnte auch sagen, er hat Mitleid gehabt mit dem Volk. Und aus dem Mitleid heraus hat er seine eigenen Bedürfnisse wieder hintereinander gestellt und sich um sein Volk, um seine Leute gekümmert. Aber um das geht es das mal nicht. Eben, ich habe es gesagt, es ist eine einzigartige Situation. Jesus zwingt seine Jünger, ihn allein zu lassen. Sie sollen ins Boot gehen, ohne ihn an das andere Ufer zurückfahren. Das hat Jesus noch nie gemacht. Stellt euch mal die Situation vor den Jüngern vor. Das hat er noch nie gemacht. Und warum jetzt die Hektik? Warum müssen wir jetzt so plötzlich aufbrechen? Eben, zum einen hat Jesus, glaube ich, wirklich mal allein sein. Aber ich glaube auch, dass es noch einen zweiten Grund gibt, wo man im Johannesevangelium findet. Dort lesen wir im Kapitel 6. Als nun das Volk das Zeichen sah, das ist damals die Brotvermehrung, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, ihn zu ergreifen und ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Das Volk hat in dem Moment erkannt, dass Jesus der versprochene Messias ist und dass er das Volk wird erlösen und befreien. Und jetzt haben sie ihn sofort wollen zum König machen. Das Volk. Aber Jesus hat gewusst, seine Zeit ist noch nicht reif, es ist noch nicht so weit. Und er hat auch gewusst, dass er von den Jüngern keine Hilfe kann erwarten kann, weil die Jünger ja selber darauf geplangert haben, dass Jesus sich endlich zum König erklärt. Es war sogar Gefahr, dass die Jünger sich an dem Vorhaben beteiligen. Und das hat Jesus müssen verhindern. Also auch aus dem Grund Jünger vorgeschickt. Jesus geht auf den Berg zum Betten und seine Jünger fangen an zu rudern. Aber jetzt wird es kritisch, wenn man lesen, wie es weitergeht. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Seenot durch die Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger ihn sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Es ist viel gsi, was die Jünger an dem Tag erlebt haben und was sie jetzt so haben müssen verarbeiten. Es ist ein arbeitsreicher, ein erlebnisreicher Tag gsi, anstrengend. Und am Ende von dem Tag schickt Jesus sie fort. Sie verstehen nicht warum, aber sie rudern jetzt mal über den See. Und dann kommt der große feste Sturm. Sie sind hundemüde und sie kämpfen um ihr Leben. Und Jesus ist nicht da. Sie sind in einer handfesten Krise, Existenz bedroht, und Jesus ist nicht da, um ihnen zu helfen. Er hat sie allein, er hat sie im Stich gelassen. Ein toller Meister. Eigentlich hat Jesus ja in dem Moment, wo sich die Jünger ihm angeschlossen haben, versprochen, dass er für sie da ist, dass er sie unterstützt und dass er ihnen hilft in jeder Situation in seinem Leben. Er hat Verantwortung übernommen. Und jetzt? Wir suchen da ab und Jesus ist da oben irgendwo am Betten. Ist vielleicht ein Gedanke gewesen. Aber mal kurz zurück zu uns, hier und heute. Wie haben wir das in unserem Leben? Ich habe die Frage am Anfang gestellt. Haben wir immer das Gefühl, dass Jesus da ist, wenn uns Sorgen quälen? Wenn wir vielleicht keine Arbeit haben oder Gefahr besteht, den Job zu verlieren? Wenn das Auto kaputt ist und wir uns gerade kein neues leisten können? Oder andere Krankheitssorgen um uns sind? Oder die nächste Schulreise vom Kind muss bezahlt werden, wir wissen nicht wie. Seid ihr euch in euren Sorgen immer bewusst, dass Jesus da ist und es im Griff hat? Oder fragt ihr nicht auch ab und zu, sag mal Jesus, wo bist du gerade jetzt? Die Jünger sind in dem Moment sicher enttäuscht über ihren Meister und fühlen sich so richtig im Stich gelassen. Aber dann, mitten in der Nacht, die Jünger kämpfen bis zur totalen Erschöpfung gegen die Wellen an. Eben, sie haben Gegenwind gehabt. Und in dem Moment, wo sie wirklich fest davon überzeugt sind, dass Jesus sie vergessen hat, kommt er zu ihnen. Aber eben nicht so, wie sie es erwartet haben. Sie haben nicht mehr mit ihm gerechnet. Sie haben bei dem Ruder auch keine Zeit an ihn zu denken, aber er kommt. Wo die Jünger aber etwas auf dem Wasser gesehen, wo auf sie zukommt, haben sie so eine Angst gehabt, dass sie zittert und wirklich so geschrauen haben, man kann gar nicht ausdrücken, weil sie haben gewusst, es muss ein Gespenst sein. Es hat dazu mal durchaus Geschichten gegeben, dass es eine Gestalt gibt, wo Fischer auf dem See Genezareth entdüfiziert. Das ist überliefert, dass solche Geschichten existiert haben. Und das haben die Jünger gewusst. Und jetzt muss das also das Gespenst sein. Ihr letztes Stündlein hat geschlagen. Sie sind schockiert gewesen. Sie sind am Ende gewesen. Aber Jesus, wo ja immer noch ihr Herr und Meister ist, reagiert, wie ich finde, so wunderbar. Er steht nicht da. Ja, ist das schön, dass ihr mal leidet. Ihr habt es verdient, weil ihr habt mir nicht vertraut. So ist er nicht. Er geht auf sie zu und redet mit ihnen. Aber irgendwie, also sie haben doch, es ist ihnen steif vom Herzen gekriegt, sie haben erkannt, es ist Jesus, aber irgendwie so ein bisschen, ja, Rest Zweifel ist immer noch da gewesen. Denn wir lesen ein bisschen weiter, wo Petrus dann fragt. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber der Petrus, das ist ein Mensch, ein Typ, wo mir gefällt. Er ist einer, der für Jesus aufs Ganze geht. Und manchmal ohne gross nachzudenken. Er geht aufs Ganze, wenn er Jesus begegnet, dann ist er einfach nicht mehr zu bremsen. Am Ostermorgen zum Beispiel ist er der Erste von den Jüngern, der zum leeren Grab läuft. Und wo Jesus, der Jünger, am See Tiberias erscheint, wo er Jesus erkannt hat, ist er ins Wasser gesprungen. Da heißt es dann, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Und als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot. Und es ist Petrus gsi, wo im Garten Gethsemane den Soldaten das Ohr abgeschlagen hat, wo für Jesus kämpft hat. Und hier, Jesus wird so schnell wie nur irgend möglich zu Jesus, zu seinem Herrn, zu seinem Freund. Und da ist es ziemlich egal, was für ein Hindernis zwischen ihnen ist. Und wenn es die Welle sind. Er hat gewusst, wenn Jesus mir sagt, komm da an, dann geht das. Ich habe keine Ahnung wie, aber wenn Jesus das sagt, dann geht das. Petrus ist allerdings in dem Moment nicht einfach ein blinder Draufgänger gewesen, sondern der einfach rausgekommen ist. Er hat auf das Wort von Jesus gewartet. Normalerweise ist er das, was man heute eher den Hitzkopf nennen würde. Und als ein solcher Hitzkopf macht Petrus viel Fehler. Wie jeder Mensch, der ab und zu vergisst, nachzudenken. Aber ich glaube, wir brauchen solche Köpfe, solche Christen wie der Petrus. Je länger, je mehr. Weil ganz häufig steht uns Christen, uns modernen Menschen, unser Verstand beim Glauben im Weg. Es braucht Christen, die voll und ganz auf das Wort von Gott setzen und danach handeln. Wo handelt mit dem Risiko, auch mal einen Fehler zu machen. Leute, die warnen oder die einfach nur zuschauen, gibt es genug. Überall. Auch in dieser Geschichte. Die anderen Jünger sind alle miteinander im Boot geblieben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere gesagt hat, Petrus, bleib da, du bist wahnsinnig. Das geht nicht. Und wenn Petrus auf dich gelost hätte und nicht ausgestiegen wäre, wäre ihm eine grosse Glaubenserfahrung verwehrt geblieben. Petrus hat in dem Moment Jesus gesehen. Sein Meister und das Wort gehört, Petrus, komm da an. Und Petrus, eben Hitzkopf, ohne gross nachzudenken, steigt aus dem Boot, läuft auf dem Wasser Jesus entgegen. Die anderen elf werden im Boot gemacht haben. Keine Ahnung. Aber Petrus läuft auf dem Wasser. Nur kann er das nicht lang geniessen. Weil irgendwann Petrus sieht Jesus, läuft und irgendwann, Moment mal, die Welle, der Sturm, das kann überhaupt nicht gut gehen, das gibt's nicht, das funktioniert nicht, blub. Jesus, Hilfe. Kurzfassig. Jetzt hat Petrus die Gefahr gesehen, in der er sich befunden hat. Eine Gefahr, die wir vielleicht von Anfang an schon gesehen hätten und ihn aufgehalten hätten. Wir hätten jetzt erwartet, dass Petrus sinkt. Warum fängt er jetzt, nachdem er gelaufen ist, plötzlich an unterzutauchen? Er hat den Blick aufs Wetter, auf die Wellen gelenkt. Und jetzt, Er hat den Blick für einen kurzen Moment auf Jesus verloren und jetzt ist er in Schwierigkeiten. Ich kann nicht schwimmen. Vielleicht. Aber, und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr entscheidend, nachdem er Jesus aus dem Blick verloren hat, richtet er den Blick wieder zu ihm. Jesus, hilf mir. Er schreit quasi, Herr, rette mich. Sofort streckt Jesus ihm die Hand entgegen und zieht ihn aus dem Wasser. Und jetzt kommt die große Standpauke für den Blödsinn, den er gemacht hat. Oder? Nein. Jesus tut ihn nicht zurechtwiesen. Er ist anders. Er denkt und handelt nicht wie wir Menschen und sagt nicht einfach, ja, das hast du jetzt davon. Jesus zieht ihn aus dem Wasser, er zieht ihn aus den Schwierigkeiten raus und in dem Moment, wo er in Sicherheit ist, sagt er ihn einfach nur mit einer ganz einfachen Frage. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das ist die ganze Standpauke von Jesus. Wir können wie ein Kind zu Jesus schreien, wir können ihn anflehen, Jesus, hilf mir. Und er hilft. Er haltet uns keinen Vortrag, während er uns verdrinken lässt. Wer wirklich Hilfe von Jesus verwartet, der überkommt sie. Immer. Er wird uns retten, egal in was für einer Situation wir uns auch befinden. Er wird uns aber auch belehren, wenn wir etwas ändern sollen in unserem Leben, in unserem Handeln. Petrus wirft da ein bisschen Glauben vor. Er hat zweifelt, anstatt zu glauben. Mir hätte Petrus vielleicht gesagt, siehst du, wenn du mich gefragt hättest, ich hätte gleich gesagt, das geht schief. Aber Jesus verurteilt nicht den Übereifer von Petrus, denn er hätte ihm ja gesagt, dass Petrus hätte können zu ihm kommen, ohne weiteres, wenn er nicht zweifelt hätte. Ich bin überzeugt, dass der Zweifel das grösste Hindernis in unserem Glauben heutzutage ist. Ich selber werde immer wieder mit Zweifel in gewissen Fragen, Sachen, Dinge immer zu kämpfen haben. Aber ich ermutige euch und auch mich, immer wieder dran zu bleiben, Jesus die Zweifel anzulegen, ihn bitte, mir zu helfen, die auszuräumen. Schon das Buch vom Prediger im Alten Testament zeigt uns, wie wir falsche Blickrichtung uns selber lahm legen können. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht und wer auf den Wind achtet, der erntet auch nicht. Wir Petrus schauen mir viel zu fest auf den Wind, auf den Sturm und auf die Welle, wo rings um uns tobt. Wir wagen es vielleicht, das mal ein bisschen vorzubrechen, aber wir verzagen, wir brechen ab, wenn sich nicht sofort der erwünschte Erfolg einstellt. Und wir fangen an zu zweifeln. Wir vernichten Zweifel kann sie, schrieb Jakobus in seinem Brief. Wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt, so wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf seinen Wegen. Wir kommen noch zu einem letzten Vers zum Abschluss von dem Bericht. Die aber in dem Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wo Jesus Petrus aus dem Wasser gezogen hat und die beiden miteinander ins Boot einstiegen, im gleichen Moment. Stille See. Der Sturm ist weg. Die Jünger fallen auf ihre Knie, beten Jesus als den Sohn von Gott an und haben in dem Moment wirklich nochmal ganz neu erkannt, wer da vor ihnen ist. Der Sohn vom Höchsten. Sie haben die Macht vom lebendigen Gottessohn gesehen. Hast du die Allmacht von Gott in deinem Leben schon mal erkannt oder erkennst du sie immer wieder? Ich möchte uns ermutigen. Wagt mir das doch einfach ab und zu und macht es dem Petrus gleich. Wagt mir einen Schritt vom Glauben und helft vielleicht auch dem wieder auf die Beine, wo bei solchen Schritten mal ins Straucheln gekommen ist. Ermutigt mir den, der stark auf den Wind geschaut hat und gefallen ist. Ermutigt mir uns gegenseitig am Wort von Gott und an der Tatsache, dass er an seinem Versprechen festhaltet. Und hört mir auf, an Gott zu zweifeln. Als Gastprediger ist mir so ein bisschen eingeladen, euch eine Aufgabe, eine Challenge mitzugeben. Ihr könnt vorkommen. Und ich möchte euch ermutigen, entweder jetzt in dem Moment oder auch sonst die Woche durch, geht ein bisschen in euch und versucht, eure Zweifel zu identifizieren. Was oder in welchen Situationen bin ich am Zweifeln an Gott oder an Jesus? Wenn traue ich ihm das nicht zu? Und wenn ihr so etwas identifiziert habt, dann redet mit Jesus. Legt ihm das an und versucht das mit ihm zusammen auszuräumen. Oder ihr sucht euch vielleicht auch jemanden zur Hilfe aus der Gemeinde, wo ihr das Gefühl habt, das ist ein gestandener Christ mit Erfahrung, wo mir hilft. Möchte ich gerne beten. Lieber Heiland Jesus Christus, wir danken dir, dass du der allmächtige Gottessohn bist. Und dass du in deiner Allmacht nicht einfach über allem schwebst, sondern die mit uns das Leben willst teilen und uns begleiten. Wir bitten dich, dass du uns in unseren Situationen, wo wir fallen, wieder aufhilfst. Und wir bitten dich, dass du uns den Mut gibst, auch mal im Glauben Schritt mutig zu wagen. Danke, dass du unser Freund im Alltag bist. Und dass du unsere Stärke, unsere Kraft im Alltag bist. Hilf uns, dass wir das gerade in schwierigen Situationen, in vielleicht menschlich ausweglosen Situationen, nie vergessen. Amen.